Hallo und herzlich willkommen zum Börsenpodcast aus der Kaffeeküche von Hack und Wallwitz. Schön, dass ihr wieder alle reinhört. Ich bin Georg Wallwitz und sitze hier mit den Kollegen und bespreche wie immer am wichtigsten Ort der Firma das aktuelle Geschehen an den Finanzmärkten.
Ja, wir sitzen heute hier nur zu zweit, beziehungsweise ich sitze mit Ernst Konrad hier. Der Kollege Todek ist erkrankt und wir wünschen ihm alles Gute, alle Genesungswünsche aus der Kaffeeküche. Aber ich denke, wir werden das zu zweit irgendwie auch hinkriegen.
Bestimmt, und die Märkte tun vielleicht auch ein ihriges, um den Genesungsprozess etwas zu beschleunigen.
Genau, es geht nämlich wieder bergauf, nachdem wir Anfang Februar so etwas wie einen Crash gesehen haben. Die ganzen großen Indizes waren plötzlich in einer Korrektur. Ab minus 10% spricht man an der Börse von einer Korrektur in den Kursen. Das haben wir gesehen und seither beruhigt sich die Sache so ein wenig. Vielleicht sollten wir auseinanderhalten bei der Ursachenforschung des Ganzen und was wir daraus lernen könnten, woran das lag. Es werden nämlich viele Themen verhandelt. Fangen wir vielleicht erstmal an mit dem saftigsten, was gehandelt wird, nämlich Leute, die auf Volatilität spekuliert haben, also auf niedrige Volatilitäten. Die hat es wohl ziemlich aus dem Wasser geschossen. Auch Trendfolger, CTAs sind enorm unter Druck gekommen. Was treibt so Leute an, darauf zu wetten, dass die Volatilitäten auf immer so niedrig bleiben wie im letzten halben Jahr?
Ja, es war eben in den letzten Jahren eine sehr profitable Strategie, also eine klassische Short-Put-Strategie. Da gibt es ja dieses geflügelte Wort, picking up pennies in front of a steamroller. Also man macht viele kleine Gewinne und wenn man nicht aufpasst, dann überrollt es einen und man zahlt richtig ein. Und das ist eben jetzt bei diesen Short-Volatility-Strategien passiert. Das gibt es immer wieder. Ich würde das auch nicht zu hoch hängen. Wichtig ist nur, dass auch wirklich nur Investoren in diesem Produkt investiert waren, die dieses Produkt auch einzuschätzen vermögen. Dass da mal sowas droht, ist jetzt nicht wirklich verwunderlich, aber sowas verstärkt natürlich eine Bewegung. Löst sie nicht aus, aber verstärkt sie.
Aber es hieß immer irgendwie, weil so genau weiß ja auch keiner, wie viel Geld da am Ende drin ist in diesen Strategien, aber es hieß mal was irgendwie 8 Milliarden Dollar oder Euro oder was auch immer. Das reicht doch nicht, um die Tausenden von Milliarden zu vernichten, die dann am Ende bei so einer globalen Korrektur um 10-15% auf der Strecke bleiben. Also das ist doch nicht groß genug, um wirklich so eine Bewegung auszulösen.
Nein, definitiv nicht. Definitiv nicht. Diese Strategien haben eben eine bereits einsetzende Bewegung verstärkt.
Also alle haben irgendwie darauf gewartet wahrscheinlich.
Jeder hat irgendwie darauf gewartet und es ist ja immer so, man ist dann hinterher schlauer und wartet auf einen Auslöser und dieser Auslöser kam eben mit dem Arbeitsmarktbericht vom Januar, wo auf einmal eine gewisse Lohnsteigerung zu sehen war, die sich aber jetzt dann schon wieder etwas normalisiert hat, aber trotzdem, man hatte so den Eindruck, man hat irgendwie auf eine Art Entschuldigung gewartet, endlich mal verkaufen zu können. Und dann kamen eben solche Bewegungen dazu und die haben dann insgesamt für einen etwas größeren Ausschlag gesorgt. Aber dass fundamental nicht wirklich so sehr viel kaputt ist, sieht man, dass sich die Märkte relativ schnell wieder beruhigt und sogar etwas erholt haben.
Also die große Furcht war am Ende ja nicht, dass es jetzt einige Volatilitätsanleger an die Wand klatscht.
Nein, das ist ein Kollateralschaden.
Sondern die Furcht war eben, dass die Zinsen steigen.
Genau.
Aufgrund eines gewissen inflationären Drucks.
Genau.
In den USA. Und das ist ja nur eine Furcht, die ist nicht ganz unbegründet, weil die Effekte der Steuerreform sehen wir jetzt ja noch nicht in den Zahlen. Wenn es einen Effekt gibt, dann ist es ja wohl sicherlich, dass es einen erhöhten Inflationsdruck gibt in den USA. Ob es beschäftigungstechnisch viel bringt, darf bezweifelt werden, weil es gibt ja schon Vollbeschäftigung. Also die Furcht, dass das einfach sich in einer höheren Inflation niederschlägt, ist ja nicht unberechtigt.
Definitiv nicht, nein. Aber man muss auch bedenken, wir haben natürlich händeringend auf höhere Inflationsraten gewartet. Jetzt sind wir so um die 2%. Und jetzt haben wir auf einmal Angst, dass die Fed die Kontrolle über die Inflation verliert. Ich glaube aber, dass diese Furcht unbegründet ist, dass wir aber eine Tendenz zu etwas höheren Inflationsraten und auch peu à peu steigenden Zinsen haben, ist nicht von der Hand zu weisen. Ich glaube, das Wesentliche ist A, natürlich, wie groß ist der Zinsanstieg, wie groß ist der Renditeanstieg und B, wie schnell erfolgt er.
Da kann es natürlich einige zerreißen, wenn das schnell geht.
Weil das ist richtig.
Wenn ich sage, wir haben wieder 2% Inflation, vielleicht sogar einen Schnaps mehr, dann müssten ja unter normalen Bedingungen irgendwie die 10-jährigen Zinsen mehr so um die 4% liegen als bei den 2,8%,
das ist richtig.
Wo sie jetzt sind.
Interessanterweise sieht man bei den Umfragen, wie es mit der Inflationsentwicklung weitergeht, bislang noch keinen Anstieg. Also das ist noch relativ gut verankert, wie es so schön heißt. Da hat sich jetzt die letzten Monate so gut wie nichts getan. Das kann natürlich etwas nachlaufen, da kann noch etwas kommen. Ich glaube aber, dass die Fed auch bereit ist, da ein gewisses Überschießen der Inflation, also durchaus auch mal 2,5% zu tolerieren. Und man darf auch nicht vergessen, wir haben natürlich jetzt einen Schub durch den Ölpreis gehabt. Der geht aber auch allein aufgrund des statistischen Effekts wieder raus, sodass dann da eine gewisse Abschwächung kommen wird. Also ich glaube, man kann zuversichtlich sein, dass die Fed weiterhin die Inflationsrate unter Kontrolle hat und dass es da nicht zu unliebsamen Überraschungen kommt. Also eine Situation wie zum Beispiel 1994, als überraschend die Zinsen erhöht wurden, ist meines Erachtens aktuell nicht realistisch.
Aber das würde dann doch bedeuten, dass vielleicht die Aktien, die jetzt runtergefallen und unten liegen geblieben sind, doch nicht so unattraktiv sind. Weil es ist bemerkenswert, dass nach dieser Korrektur etwa Technologieaktien alle sehr schnell wieder gestiegen sind und auf das Niveau von Ende Januar wieder gestiegen sind. Während Aktien, die vielfach gehabt wurden, weil sie ein Ersatz für Anleihen sind, weil sie eben eine wahnsinnig stetige Dividende haben und eine sehr hohe Dividendenrendite, so also Johnson & Johnson oder Nestle oder Unilever, diese Art Aktien, die sind runtergefallen und unten quasi liegen geblieben. Da gab es keinen Bounce. Also wenn man sagt, dass das übertrieben ist, diese Furcht vor einem Zinsanstieg, dann müsste man sowas ja eigentlich als Kaufgelegenheit ansehen.
Das ist richtig, wobei diese Aktien tun sich natürlich besonders gut eher in einem Umfeld, wie das stagflationär geprägt ist. Wir haben natürlich jetzt wieder mehr Wachstumsfantasie und deswegen kommen die Wachstumsaktien eher in den Fokus. Und wir haben ja zuletzt gerade bei einigen der genannten Konsumaktien gesehen, dass die Gewinnentwicklung und die Umsatzentwicklung eher hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist. Sprich, die Aktien haben einfach nicht geliefert, wie sie sollen, im Gegensatz zu den meisten Technologiewerten. Und die Bewertung dieser klassisch stabilen Aktien ist nicht so, dass man ihnen wirklich größere Fehler verzeihen würde.
Also die Technologieaktien haben ja eben nach wie vor ganz erstaunliche Zuwächse und die Bewertungen der Technologieaktien sind in den letzten Jahren ja gar nicht so auseinandergelaufen. Letztlich sind die Kurse mit dem gestiegen, was die Umsätze bzw. Gewinne implizieren.
Das kann man zum Beispiel an zwei Namen ganz gut illustrieren. Facebook hat das niedrigste KGV seit dem IPO, ist also bei einer Bewertung von etwa 17 Mal des Jahresgewinns. Und Google hat in den letzten 5 Jahren keine Ausweitung des KGV erfahren, im Gegensatz zum Gesamtmarkt, und handelt auch so um die 17.
Ja, und damit deutlich billiger als die Procter & Gambles.
Richtig.
Und so weiter.
Die also und
so
nicht ungefähr auf dem Niveau wie der Gesamtmarkt. Ja. Also ich würde mir ganz ehrlich eher Sorgen machen bei den klassischen alten Favoriten, die eben relativ hoch bewertet sind und bei der Gewinn- und Umsatzentwicklung enttäuscht haben. Und wir haben ja auch schon in unseren Fonds darauf reagiert, indem wir den Anteil der Konsumaktien etwas zurückgenommen haben.
Und müssen wir was korrigieren an unserem Weltbild der Secular Stagnation? Ich meine, an diesen Weltbildern sollte man nicht allzu häufig rütteln. Andererseits haben wir dieses Paradigma jetzt auch schon so 5, 6, 7, 8 Jahre. Kein Paradigma
hält ewig.
Leider. Und leider kann man sich nicht dann zurückziehen auf ein einmal gefasstes Weltbild, jedenfalls nicht, wenn man ideologiefrei investiert.
Genau.
Das bemühen wir uns ja. Aber haben wir eine Situation schon erreicht, wo wir uns ernsthaft Gedanken machen müssen, dass das Weltbild der Secular Stagnation vielleicht ersetzt werden muss durch ein besseres?
Ich denke, ganz so weit sind wir noch nicht. Also es ist ja aktuell die große Thematik, gerade in den USA, wie dieses R-Stern, das irgendwie ein Äquivalent zu dem realen, langfristigen Wirtschaftswachstum ist, wie groß dieses R-Stern sein soll. Also ich glaube, wir sind so am oberen Rand der Erwartungen oder am oberen Rand dessen, was noch mit dieser These der Secular Stagnation vereinbar ist. Allerdings glaube ich, dass wir aufgrund von bestimmten zyklischen Effekten da jetzt hingekommen sind und diese zyklischen Effekte werden sich eher abschwächen. Auch wenn wir jetzt in den USA die Steuerreform sehen, aber zum Beispiel China tritt stärker auf die Bremse und wir haben natürlich jetzt auch in Europa eine deutliche Verbesserung gehabt, aber wird es nochmal deutlich besser werden? Eher nicht. Also ich würde eher mal mit einer Normalisierung des Wachstums rechnen und eben weiterhin mit einem Wachstum in den nächsten Jahren zwischen 2 und 2,5%. Das Einzige, was uns da hinausbringen könnte aus dieser Range nach oben, wäre tatsächlich ein erneuter Produktivitätsschub. Der wird irgendwann kommen, aber ich glaube jetzt nicht, dass er unbedingt in den nächsten 1, 2 Jahren kommen wird.
Also was in Europa wahrscheinlich auch noch dazu kommt, ist, dass die Financial Conditions, also die Verfügbarkeit von Geld, ist natürlich eher schwieriger geworden durch den Anstieg des Euro.
Ja. Und die Notenbank tritt ja auch allmählich so auf
ja,
den...
Und ich meine, man muss sagen, seit, ich glaube November war das, da waren wir bei 0,3 in den 10-Jährigen, jetzt sind wir bis fast an 0,8 dran gelaufen.
Ja. Ja.
Also das ist schon mal ein 0,5% mehr.
Genau.
Das ist,
wir haben eine gewisse Normalisierung. Ja. Aber das muss man auch, denke ich, wieder positiv sehen oder man kann es positiv sehen, denn die nächste Abschwächung kommt bestimmt. Und jetzt füllt man sozusagen das Munitionsdepot wieder auf, um eine etwas kriegerische Rhetorik zu verwenden.
Und dass Herr Weidmann dann was hat, womit er arbeiten kann.
Genau, aber eben auch die Fed. Wird ganz interessant, also so die erste Bewährungsprobe des neuen Fed-Chefs Powell ist in den nächsten Tagen diese Humphrey Hawkins Testimony, wo er eben dem amerikanischen Repräsentantenhaus und dem Senat Rede und Antwort steht. Aber ich denke, er ist mittlerweile dem Mainstream dort ziemlich verhaftet und wird da für keine negativen Überraschungen sorgen.
So dass wir zusammenfassend sagen können, es war wahrscheinlich ein ganz gesunder Schuss von Bug, die Korrektur, weil ab und zu müssen Korrekturen kommen. Das sagen wir auch unseren Kunden letztlich immer, dass niemand in Aktien investiert sein sollte, der nicht auch mal 10% Minus aushält.
Sowas kann jederzeit passieren.
Jedes Jahr normalerweise passiert.
Ja.
Und dass es letztes Jahr das nicht gab, ist eben die große, große Ausnahme. Und daran sollte man sich nicht gewöhnen.
Genau.
Sodass das eher unter gesund fällt, als darunter, dass wir uns grundsätzlich Sorgen machen müssten um die Märkte insgesamt. Weil einfach die Konjunktur passt soweit. Die Zinsen sind auf ein Niveau gestiegen, was völlig in Ordnung ist, was niemandem wehtut. Und man muss sagen, kein Unternehmen wird ja eine Investition abblasen, bloß weil es die Zinsen von 0,3 auf 0,8 gestiegen sind.
Nein, definitiv nicht. Und die Unternehmen haben sich gut durchfinanziert, haben auch die niedrigen Renditen dazu genutzt, um ihr Verschuldungsprofil anzupassen, sprich zu verlängern, sodass von der Seite auch nicht der große Druck besteht. Aber klar, wir werden tendenziell höhere Schwankungen haben, damit muss man umgehen. Aber wir sagen ja immer gerne, Schwankungen tun nicht weh, sondern länger anhaltende Verluste tun weh. Also durch die Schwankungen muss man einfach etwas durch.
So, damit ist für den Moment alles gesagt. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Das war der Börsenpodcast von Alp und Wallwitz. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin, ciao, ciao.